So, einen wunderschönen guten Morgen. Unsere Herzen wurden jetzt ja schon mal ordentlich aufgewärmt und hoffentlich auch weit gemacht. Jetzt will ich gleich mit unseren Hirnen weitermachen mit ein paar Fragen an euch. Stell dir vor, du hast wirklich nur ganz kurz Zeit, sagen wir mal eine Minute, auf den Punkt zu bringen, was dir wirklich wichtig ist. Das können Einstellungen sein, Erfahrungen, Themen, die dir einfach wichtig sind. Vielleicht gerade auch Dinge, wo du sagst, oh, das möchte ich gerne an die jüngere Generation weitergeben. Was bleibt da noch aus der Fülle an Themen übrig? Was ist das Konzentrat, was dein Leben zusammenhält? Denk mal kurz drüber nach und wenn du willst, kannst du dann auch 2, 3 Sätze an deine Nebensitzerin, an deinen Nebensitzer weitergeben. Gibt es jemanden, der sich traut, mir ein paar Schlagworte kurz zu geben? Das fände ich nämlich super spannend, auch reinzuhören, was ihr so als Wichtigstes weitergeben würdet. Wer möchte kurz?
Also mir ist wichtig, dass meine ganze Familie an Jesus glaubt und das ewige Leben hat und das erkennen darf.
Okay, danke. Noch jemand was sagen? Was ist euch ganz besonders wichtig?
Dass Jesus immer bei mir ist und mir Kraft und Hilfe an jedem Tag schenkt.
Okay, danke schön. Hier war auch noch jemand? Ja?
Mir ist ganz wichtig, dass unser Enkelsohn wieder von Covid-19 gesund wird.
Auch das ist wichtig. Das darf man weitergeben, dafür beten. Ja, danke für ein paar erste Impulse. Ich weiß, es ist ganz schön schwierige Frage, mal so ganz kompakt, schnell das weiterzugeben, was am wichtigsten ist. Kann man ja später noch weiter denken. Und ich komme später darauf zurück. Ja, ausgehend von der Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, was Gott uns ja zuspricht, geht es in unserer ersten Predigtreihe in diesem Jahr um alles Neue. Joe hatte angefangen mit der neuen Schöpfung von Himmel und Erde. Und heute geht es natürlich weiter. Mal schauen, was heute so neu wird. Wir Menschen, wir lieben ja das Neue. Ich erinnere mich noch gut, als Kind, da gab es einmal im Jahr bei uns einen Spielwarenkatalog. Der kam da ins Haus reingeflattert, so ein dickes Ding. Alles voll mit Neuheiten. Für Kinder natürlich fantastisch. Und das Neue, das ist ja auch geheimnisvoll. Hey, weißt du schon, hast du schon gehört? Nein, erzähl. Und dann flüstere ich es dir ins Ohr vielleicht. Ich habe so einen Ohrenschlabberer zu Hause. Wenn der mir was flüstert, dann weiß ich zwar nichts Neues, aber dafür habe ich eine Tiefenreinigung bekommen. Ja, das Neue, das macht uns gleich aufmerksam. Da ist Energie dahinter. Und bevor wir das Neue heute entdecken, bete ich noch mit uns. Vater, danke, dass du unsere Herzen weit machst, dass du hier bist, dass du mit uns ja, in Kontakt treten möchtest und dass du auch heute was Neues für uns vorbereitet hast. Auch wenn es für uns vielleicht immer mal wieder auch alt klingt oder schon so bekannt, möchte ich dich bitten, dass du uns neugierig machst, dich auch heute wieder neu zu entdecken. Rede du zu uns durch dein Wort. Amen. Ja, ich will euch heute mit hineinnehmen in das Leben eines Menschen, der auch gar nicht so viel Zeit hatte, um auf den Punkt zu bringen, was ihm besonders wichtig war. Der Tage und Nächte damit verbracht hat, zu überlegen, wie gebe ich es eigentlich weiter, so dass es die Menschen verstehen, was mir wichtig ist. Und dass sie es natürlich auch im besten Fall dann mir nachmachen können. Und das ist Jesus. Schwupps, da ist er. Jetzt magst du vielleicht einwenden, Moment mal, der hatte doch Zeit. Da gab es noch keine Smartphones, der war noch nicht abgelenkt und der hatte doch ein paar Jahre Zeit in der Öffentlichkeit, hat vielen tausend Menschen seine Botschaft weitergegeben. Stimmt auch. Aber wir zoomen heute hinein in einen Abend, an dem war dann gar nicht mehr so viel Zeit. Es war nämlich der letzte Abend, bevor Jesus verhaftet und dann hingerichtet wurde. Und dieser Abend ist deshalb so besonders, weil Jesus ja schon wusste, dass er verhaftet werden würde und dass das alles eben so kommen würde. Und deshalb hat er es an diesem Abend nochmal inhaltlich so richtig krachen lassen. Von diesem letzten Abend erzählen uns die vier Jesus-Biografien in der Bibel so einiges. Jesus feiert im kleinsten Kreis ein ganz großes Fest, das Passafest. Es gab also leckeres Essen und Trinken, erstmal gute Stimmung. Und Jesus nutzt dann dieses Essen, konkret Brot und Wein, um damit eine dauerhafte Erinnerung an ihn zu schaffen, an ihn und sein Handeln, das Abendmahl. Eine weitere Begebenheit von diesem Abend ist die Fußwaschung. Jesus, der Meister, der Lehrer, wäscht seinen Jüngern, den Schülern, die Füße. Auch sowas von neu gab es bis damals sicher noch nicht, hat es noch nicht gegeben. Die Fußwaschung als Zeichen der Demut, des Dienstes und der Liebe. Und heute schauen wir ins Johannesevangelium, zoomen da rein. Und da gibt es gleich 5 Kapitel, die nur davon handeln, vom letzten Gespräch Jesu mit seinen Jüngern und seinem himmlischen Vater. Das sind die Kapitel 13 bis 17. Da ist Jesus quasi nonstop am Reden. Und wir schauen uns nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon an. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung uns aus Kapitel 13, ab Vers 33. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Versuchen wir den Abschnitt mal einzuordnen. Die Jünger, die hören von Jesus jetzt schon seit Wochen, dass da in Jerusalem irgendwas Großes passieren wird, dass es irgendwie mit Jesus zu Ende gehen wird. So hat Jesus zum Beispiel gesagt, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Aber nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Das hatten sie also ganz oft schon irgendwie von Jesus gehört. Jesus versucht, seine Weggefährten vorzubereiten auf das, was da kommt. Aber bis zu diesem letzten Abend hat das noch nicht so richtig gefruchtet. Die einen Jünger, wie zum Beispiel Thomas, die gingen wahrscheinlich davon aus, dass sie einfach mit Jesus zusammen in Jerusalem sterben würden. Dann ist es eben vorbei. Und dieses Szenario war ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, denn schließlich hatten die jüdischen Obersten ja Jesus zur Fahndung ausgeschrieben gehabt. Dann gab es andere Jünger wiederum, die träumten wahrscheinlich eher von so einem letzten großen Aufstand mit Waffengewalt. Vielleicht gehörte dazu Judas der Zelot. Der kam ja direkt aus der Widerstandsbewegung gegen die Römer. Oder Petrus, von dem wir wissen, dass er auch mit einem Schwert rumlief und der das ja auch dann gebraucht hat bei der Gefangennahme von Jesus. Oder vielleicht auch Judas, der Verräter, der sich irgendwie mehr von Jesus erhofft hat. Egal in welchem Lager sich die Jünger befunden haben, für sie wird es jetzt gerade richtig schwer. Denn Jesus sagt, nur noch kurz bin ich bei euch. Und da, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Sie werden also von ihm getrennt sein. Und das ist wiederum eine ganz neue Erfahrung. Denn was auch immer in den letzten Jahren passiert war, Jesus war ja eigentlich immer da. Klar, sie waren auch mal zu zweit oder zu mehrt unterwegs gewesen. Aber Jesus, der war trotz allem immer die Konstante. Er hat den Karren aus dem Dreck gezogen. Er hat neue Sichtweisen aufgetan. Er hat im wahrsten Sinne des Wortes ihre Welt ganz neu gemacht. Da war nichts mehr wie vorher. Aber kann diese neue Welt noch bestehen bleiben, wenn er nicht mehr da ist? Jesus weiß um diese Gefühlslage seiner Freunde. Er sieht ihre langen Gesichter, ihre Reaktionen, diese unausgesprochene Frage im Raum, ja und was wird denn jetzt aus mir? Vielleicht hast du das auch schon mal gedacht, in einer düsteren Stunde, und so vor dich hin, sogar ausgesprochen. Ja, was wird denn jetzt aus mir? Wie kann ich denn jetzt noch weitermachen? Jetzt so ganz allein? Da hängen die Jünger also in ihren Kissen und Jesus kommt mit dem Wachrüttler. Er sagt, Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Auch wenn die Jünger vielleicht gerade glauben mögen, dass sie nur einsame Einzelne sind. Jetzt wird es wichtig, eben nicht dabei stehen zu bleiben, ins Leere zu starren. Nein, sie sollen sich wieder hinwenden zueinander. Denn dann sind sie auch nicht mehr verlassen. Dann haben sie einander, dann haben sie ein Miteinander. Und darin können sie Hilfe finden, Freude, Halt, ein Ziel. Auf was genau kommt es an? Einander lieben. Ein neues Gebot, einander lieben. Vor ein paar Wochen, da lag ein Rallye-Test bei uns zu Hause auf dem Küchentisch. Die 10 Gebote wurden abgefragt. Zeitlose, göttliche Weisheit für ein gelingendes Leben seiner Geschöpfe. Und das ist natürlich auch noch 2026 top aktuell. Und neben diesen vielen Weisungen, du sollst nicht morden, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht neidisch sein, da kommt jetzt also noch ein 11. Gebot dazu. Einander lieben. Ist das so richtig gedacht? Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, nicht ein weiteres. Es ist also nicht das 11. Gebot, sondern ein Gebot, das alle anderen Gebote mit umfasst und ihren eigentlichen Sinn erst erschließt. Denn an anderer Stelle hat Jesus schon deutlich gemacht, was für eine Priorität er in Bezug auf Gebote hat. Das finden wir zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Da schauen wir uns in Kapitel 22 einen Abschnitt an. Da wird Jesus nämlich gefragt, Meister, was ist denn das wichtigste Gebot im Gesetz? Also da gab es ganz, ganz, ganz viele Gebote. Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und das wichtigste Gebot. Und das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Zitat Ende. Der letzte Satz, der heißt wörtlich übersetzt, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also daran hängt was, das heißt, das ist dem übergeordnet, darauf baut alles auf. Deshalb also, dieses neue Gebot schließt alles ein, umfasst alles. Okay, dann ist das jetzt also gar nicht so neu, was Jesus hier seinen Jüngern am letzten Abend sagt. Das hatten sie also schon mal davor öfters gehört. Jesus hat das also schon mal auf längere Zeit hin versucht, ihn zu verklickern. Und tatsächlich können wir noch viel weiter zurückgehen. Denn blättern wir in der Bibel ins Alte Testament, finden wir da, dass Gott auch schon durch Mose so eine Weisung herausgegeben hat. Das wiederum steht im 3. Mose. Da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oh, ja was denn nun? Was ist denn jetzt schon überhaupt neu an der Liebe zueinander, wenn das schon ein paar tausend Jahre vorher gesagt wurde? Es ist insofern neu, dass es an die vielen Gebote tritt, die Jünger ja bisher zu befolgen hatten. Das, was sie bisher quasi lebten. Jesus hebt zwar nicht das Gesetz auf, aber er erfüllt es. Er erfüllt es in seinem neuen Gebot und das geht ja auch noch ein bisschen weiter. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Neu ist also auch die Begründung. Es wird nicht einfach nur so ein Gesetz vor die Jünger hingestellt, hingeknallt, und dann sollen sie das machen, sondern es wird aus der Liebe von Jesus selbst abgeleitet. Jesus sagt, ihr sollt einander lieben, entsprechend wie ich euch geliebt habe. Jetzt ist Liebe ja ein vieldeutiges Wort. Was für Liebe meint Jesus denn? Ist es eher so sinnliche Liebe? Mehr so die freundschaftliche Liebe? Oder eher so die selbstlose, die uneigennützige Liebe? Und um diese Frage zu beantworten, da müssen wir natürlich uns einfach Jesu Leben anschauen, damit wir vor Augen haben, wie Jesus seine Nächsten geliebt hat. Was für Begegnungen, was für Begebenheiten fallen dir ein, wenn du da an Jesus denkst? Was hast du vor Augen? Wie hat er diese Liebe gelebt? Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Jesus, der Menschen körperlich heilt, die medizinisch gesehen gar keine Chance mehr auf Heilung gehabt haben. Jesus, der verhasste Zöllner wieder in die Gemeinschaft zurückbringt und ihnen zeigt, worauf es wirklich ankommt. Jesus, der sich Nächte um die Ohren schlägt, um sich die Sorgen und Nöte der Menschen anzuhören und ihnen wirklich zu begegnen. Jesus, der sich schützend vor seine Jünger stellt, wenn sie wieder von der jüdischen High Society angegriffen wurden. Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht und als Sohn Gottes den niedrigsten Sklavendienst ausführt. Jesus, der viele Geschichten und Gleichnisse erzählt, um den Menschen das Reich Gottes vor Augen zu malen, es ihnen verständlich zu machen. Jesus, der den selbstsicheren Petrus nicht aufgibt, auch nachdem er ihn dreimal verleugnet hat. Jesus, der sagt, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde und der dann ans Kreuz geht und für uns stirbt. Wir könnten zusammen diese Aufzählung sicher noch viel, viel länger machen. Ja, was ist jetzt besonders? Was ist neu an Jesu Liebe? Sie macht nicht Halt vor der Schwachheit, vor der Verkehrtheit, vor der Erbärmlichkeit seiner gegenüber. Jesus hätte ja auch ganz anders, ganz menschlich handeln können. Er hätte sagen können, oh, warum mich um den Bettler da drüben kümmern, der sich doch selbst schon aufgegeben hat und überhaupt, der hat ja auch gar keinen Einfluss in der Gesellschaft. Oder warum um einen jüdischen Zöllner ringen, der sich doch aus freien Stücken für diesen krummen Job entschieden hat? Oder warum soll ich meine Gesundheit und meine Kraft aufs Spiel setzen, nur um noch ein bisschen mehr Zeit in der Jesus-Sprechstunde zu haben? Warum mich erniedrigen, wenn ich doch schon so angesehen bin unter meinen Followern? Es fallen sicher jede Menge gute Gründe ein, anders zu sein und ein bisschen weniger zu lieben. Aber Jesus ist ganz anders. Denn er ist ja gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. So hat er selbst gesagt. Was für Liebe also? Im griechischen Urtext wird hier von Agape gesprochen. Agape. Hier sehen wir, wie oft das Wort im Neuen Testament vorkommt. Also ganz schön häufig scheint ein wichtiges Thema zu sein, diese Liebe. Und ihr seht auch, da gibt es so ein paar Hochhäuser, das sind die von Johannes. Johannesevangelium, die Johannesbriefe, das war ihm sehr wichtig, das mitzugeben. Agape, was ist das für eine Liebe? Das ist im Griechischen die bedingungslose Liebe. Das ist die absolut selbstlose Liebe. Das ist die aber jetzt erst recht Liebe. Und so soll unsere Liebe auch nicht vor der Not und Schuld des anderen Halt machen, sondern gerade dann den Anstoß zum Lieben geben. Denn das ist ja gerade, was Jesu Liebe ausmacht. Wir haben es nicht verdient. Jesus liebt seine Jünger bedingungslos. Auch den Verräter Judas, der sogar beim letzten Mal mit dabei sein darf. Auch den selbstsicheren Petrus. Jesus liebt die Menschen bedingungslos, damit sie zu ihm, dem heiligen Gottessohn, überhaupt erst kommen können. Und er liebt seine Kinder bedingungslos, damit sie bei ihm bleiben können, trotz ihrer Schuld. Als ich diese Gedanken aufgeschrieben habe, da musste ich an ein Gespräch mit meiner Frau denken. Meine Kinder hatten mit Klassenkameraden Stress gehabt und einiges stand für mich ungeklärt im Raum. Und ich sagte zu ihr, wie können wir Kinder bei uns zu Hause haben, die so mit meinen Kindern umgehen? Müssen wir das nicht erst mal klären, dass das so nicht geht und überhaupt? In mir also der Wunsch, meine Kinder zu schützen, Recht und Gerechtigkeit wiederherzustellen, das klassische Türsteher-Syndrom, du kommst hier nicht rein, erst wenn. Ja, und was sagt Doro? Doch, genau so können sie kommen. Bedingungslos geliebt. Beschimpfen sich denn deine Kinder nicht? Schlagen sie nie? Puh, da brach meine ganze Argumentation in sich zusammen. Stimmt. Stimmt, ja. Jesus macht nicht Halt vor unserer Schwachheit. Er macht nicht Halt vor unserem oft so erbärmlichen Verhalten. Und ich glaube, wir Erwachsenen sind da oft noch viel schlimmer und nachtragender als die Kinder. Also da kann ich auch von den Kindern lernen. Jesus macht nicht Halt und wir sollen es ihm nachtun. Das ist das Neue und das ist auch das Notwendige. Denn wie kann ich denn aus mir heraus lieben? Das geht doch nur sehr begrenzt. In dem Geliebtsein von Jesus, da steckt nicht nur das Vorbildhafte, dieses mach es so wie ich, sondern da steckt noch etwas ganz Grundlegendes. Die Liebe von Jesus ist der Grund und die Kraft für das eigene Lieben. Nicht die Jünger und auch nicht wir sollen von uns aus mit der Liebe anfangen. Nein, wir würden daran doch nur scheitern. die Liebe Gottes, die steht am Anfang. Wir dürfen einander sehen als die von Gott Geliebten. Und als solche Geliebte können wir loskommen von allen Ansprüchen und selbst auferlegten Fesseln. Ich will uns das Ganze einmal verdeutlichen. Stell dir einfach mal vor, da in dem Glas, da ist deine Liebe drin. Ja, du bist ein ordentlicher Mensch, du bist motiviert, du möchtest gern weitergeben von deiner Liebe. Und du bist engagiert in der Familie, in der Gemeinde und überall gibst du ein bisschen was, verteilst deine Liebe ganz großzügig, vielleicht bist du sogar im öffentlichen Leben engagiert, ist besonders anstrengend. Und überall gibt es ein bisschen Liebe und die fließt da so fröhlich raus. Und irgendwann ist die Liebe leer. Irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt und sagst, boah, ich habe mich so engagiert, ich habe mich so reingehängt, aber irgendwie ist dabei gar nichts rumgekommen. Und überhaupt, wer sieht denn hier meine Leidenschaft? Mein ganzes Herzblut habe ich reingesteckt. Alles umsonst und jetzt fühle ich mich so leer, ich kann da nichts mehr geben. So geht es zumindest mir immer mal wieder. Liebe, die ausgeht, keine Free Refills. Wie ist das mit Gottes Liebe? Die hat ein ganz anderes Konzept. Stellt euch vor, ich hätte jetzt hier so einen großen Gartenschlauch in der Hand und dann ist das bei Gott so, muss ich mal gucken, der füllt uns auf mit seiner Agape-Liebe. Eine Agape-Liebe, die erstmal sagt, hey, ich liebe dich so, wie du bist. Du musst nichts leisten, du musst nichts bringen. 24/7 fülle ich dich auf mit meiner Liebe und du darfst sie einfach weitergeben. Und dann stellst du fest, wow, das fließt ja einfach über. Ich kann wieder fröhlich geben und ich muss mich auch gar nicht darum kümmern, ich muss gar nicht haushalten. Die Liebe, die fließt durch dich durch, weil du nicht der Ursprung bist. Du darfst dich auffüllen lassen von Gott. Gott, der dich bedingungslos liebt und dann kannst du das auch einfach fröhlich weitergeben. Wie gesagt, Gartenschlauch, das geht einfach weiter. Bedingungslos geliebt, dann kannst du auch dein Herzblut weiter reinstecken in andere Aktionen, wo du vielleicht nicht direkt die Gegenleistung bekommst, die du erwartet hättest. Gott, er versorgt dich. Er ist der Ursprung. Er ist der Ursprung der Liebe, der Agape-Liebe. Und damit dürfen wir uns versorgen lassen. Und dieses aus Gottes Liebe heraus Lieben, das ist auch der Schlüssel für das Erleben des Folgenden. Der dritte und letzte Vers für heute. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es geht hier also um die Liebe der Jünger untereinander. Da habe ich mich da erstmal gefragt, komisch, warum wird denn der Kreis so klein gezogen? Warum denn nur unter den christlichen Brüdern und Schwestern? Ganz einfach, zumindest nach einem schlauen Kommentar, da heißt es, wenn die Gemeinde selbst nicht in dieser Bruder- und Schwesterliebe lebt, in der wirklich geliebt, getragen, vergeben, geholfen und ermahnt wird, dann ist ihr evangelistisches Wort kraftlos und von der Wirklichkeit der Gemeinde her ständig widerlegt. Quasi Stichwort Heuchelei. Umgekehrt aber ist eine von Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Sanftmut geprägte Gemeinschaft ein wirksames Zeugnis in die Welt und kraftvolle Evangelisation. In anderen Worten, wenn wir es schon nicht schaffen, als Christinnen und Christen diese selbstlose, uneigennützige Liebe weiterzugeben untereinander, unter den Freundinnen und Freunden, dann wird es uns erst recht nicht gelingen mit den Leuten, die nicht zu unserem engsten Freundeskreis gehören. Die Gemeinde, die ist also unsere Trainingshalle, unser Fitnessstudio in Sachen Liebe einüben. Ja, hier ist unsere Muckibude in Sachen Liebe einüben. Jesus formuliert das ganz positiv. Er sagt, wenn unsere Freunde den liebevollen Umgang von uns untereinander wahrnehmen, ob jetzt in der Kernfamilie, mit Freunden oder sogar auch hier in der Gemeinde, dann können sie darin Jesus selbst erleben. Und das wiederum wird sie offen machen für die eigentliche Botschaft an ihn. Wenn Jesus jetzt hier im Vers davon spricht, dass alle das erkennen werden, dann heißt es auch nicht automatisch, dass alle Gott vertrauen werden, sich hin zu ihm bekehren werden. Das war ja schon zu Jesu Lebzeiten nicht so. Aber zumindest wird ihnen eine Möglichkeit für das Erkennen gegeben. Und das soll uns Ansporn genug sein. Wir müssen das nicht bewerten, wir müssen nicht sagen, okay, hey, ich habe so und so viele Menschen jetzt zu Jesus gezogen oder die haben sich bekehrt. Darum geht es nicht. Hier geht es nicht um Leistungsdenken, sondern eine Möglichkeit des Erkennens geben aus der Liebe heraus. Zum Schluss, was nimmst du mit aus dieser Predigt? Wir haben zu Beginn darüber nachgedacht, was das Konzentrat ist, das unser Leben zusammenhält. Nimm dir gerne noch zu Hause Zeit, über diese knifflige Frage ein bisschen weiter nachzudenken und dich darüber auszutauschen. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu denken, denn oft sind es ja auch im Alltag sehr kurze Begegnungen, die wir miteinander haben. Was willst du dabei weitergeben? Die Jünger, die haben ein neues Gebot bekommen und wir, die wir in der Nachfolge stehen, wir dürfen das ebenfalls für uns annehmen und aufnehmen. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Das spricht uns Jesus jeden Tag aufs Neue zu. Und hier ist das Wichtige, dass es von göttlicher Agape-Liebe die Rede ist. Göttliche Agape-Liebe, nicht die wie du mir, so ich dir liebe, sondern die uneigennützige Liebe. Und davon können wir nur weitergeben, wenn wir uns direkt von der Quelle jeden Tag aufs Neue auffüllen lassen. Uns von Gott beschenken lassen und dann können wir auch großzügig weitergeben. Ein letzter Gedankenanstoß für zu Hause, apropos beschenken lassen. Mir geht es oft so, dass es mir spontan gar nicht einfällt, wie beschenkt ich bin, wie Gott mich mit seiner Liebe beschenkt. Da muss ich mich erstmal hinsetzen und drüber nachdenken. Wenn es dir genauso geht, nimm dir doch auch einfach mal die nächsten Tage Zeit und denk drüber nach, wie Gott dich beschenkt in deinem Alltag, aber vielleicht auch schon in der Vergangenheit, wie reich du von seiner Liebe auch beschenkt wurdest. Ich bete. Herr, danke für diesen mal wieder neuen Blick auf dich, dass du immer wieder versucht hast, auf den Punkt zu bringen, was dir wirklich wichtig ist, worauf es ankommt. Und dass du gerade auch in Situationen, wo wir vielleicht eher in Trübsal hängen und den Blick auf uns gewendet haben, uns rausholst und wachrüttelst und uns mit deiner Liebe anrühren möchtest. Deine Liebe, Herr, sie gilt uns jeden Tag aufs Neue. Und ich danke dir, dass es keine wie du mir, so ich dir liebe ist, sondern eine Agape-Liebe, so uneigennützig, so selbstlos, so leidenschaftlich, weil du selbst Liebe bist. Möchte ich bitten, dass wir das verstehen, dass wir das für uns wahrnehmen und aufnehmen, dass wir mit all unseren Macken auch geliebt sind und dass wir diese Macken auch akzeptieren lernen, hinnehmen und fröhlich von deiner Liebe weitergeben, die auch allen anderen Menschen gilt, die Macken haben. Herr, es ist so schön, dass du uns erfüllen möchtest, dass du nicht nur uns als guter Lehrer anspornen möchtest, das Beste aus uns herauszuholen, sondern dass du sagst, hey, ich bin mit dir dabei, ich lebe in dir und weil ich in dir lebe, kannst du auch. Und so danke ich dir, dass du unser Herz und unser Hirn anrührst mit deiner Gegenwart und bitte dich, geh mit uns in den Alltag, da wo wir unsere Umgebung haben, wo wir auf Menschen treffen, die deine Liebe erfahren sollen. Ob das jetzt unsere Nächsten sind oder dann auf der Arbeit, die Arbeitskollegen, wo wir vielleicht erstmal gar nicht so sagen würden, hey, das sind unsere geliebten Freunde. Auch da möchte ich dich bitten, schenk uns ganz bewusst den Fokus in dieser Woche, auch da deine Liebe weiterzugeben und ein fröhliches Zeugnis von deiner Gegenwart in uns zu sein. Danke, dass du das schenken kannst und ich bitte dich, erfülle uns mit deiner Liebe. Amen. Lass uns zusammen noch das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.